Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast.
Podcast Folge 241. Andreas Buhr, Führung braucht Haltung. Und damit Clean Leadership für die neue Zeit. Was bedeutet es heute, wirklich gut zu führen? Und das in einer Zeit, in der jeden Tag neue Überraschungsbotschaften ins Haus stehen. In dieser Folge spricht Führungsexperte und Keynote-Speaker Andreas Buhr über die Kraft klarer Werte, echte Verantwortung und warum Clean Leadership mehr ist als ein Trend. Unternehmer und Führungskräfte erfahren, wie sie Orientierung geben, Vertrauen aufbauen und in Krisenzeiten das Steuer in der Hand behalten. Denn wer sich Sorgen macht, gibt Sorgen die Macht. Andreas teilt konkrete Impulse zu Selbstführung, Generationenwandel, KI im Führungsalltag und den Mut zur Klarheit. Er spricht über Jahresreflexion und Bergtage als wichtige Grundlage für die eigene Zukunftsplanung. Ein Gespräch voller Tiefe, Inspiration und echter Leadership-Energie für alle, die nicht nur führen wollen, sondern vor allem wirken wollen.
Erfolg braucht Verantwortung. Noch mehr bedarf es kompetenter Begleitung auf dem Weg zum Erfolg. Weise Unternehmer holen sich Rat von denen, die den Weg schon gegangen sind und die Abkürzungen kennen. Die Kontaktadresse von Udo Gast finden Sie direkt in den Shownotes.
Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, liebe Zuhörer, wieder zu einer neuen Ausgabe von Erfolg braucht Verantwortung. In diesen Tagen fragen wir uns, wie kann das mit dem Erfolg überhaupt weitergehen? Von allen Seiten stürmen die schlechten Nachrichten auf uns ein. Wie gehen wir im Unternehmen damit um? Wie gehen wir in der Führung damit um? Und ich habe einen ausgewiesenen Experten schon zum zweiten Mal hier. Herzlich willkommen, lieber Andreas Buhr.
Danke, lieber Udo. Gast, dein Gast zu sein.
Naja, das passt ja dann auch wieder. Also über Andreas Buhr brauche ich eigentlich nicht viel sagen. Andreas Buhr ist die Koryphäe, wenn es um neue Methoden geht, wenn etwas anders gemacht werden könnte. Ich habe mal gerade ins Regal gegriffen, habe ich so ein Buch von dir. Vertrieb geht heute anders, Business geht heute anders, Führung geht heute anders. Vieles geht heute anders, als wir uns das vorstellen. Lieber Andreas, ich will mal mit dir so ein bisschen auf die aktuelle Situation eingehen. Wir erleben derzeit einen Börsencrash, einen Börsenniedergang, ausgelöst von einer einzigen Person. Und wir alle sind unsicher hier in Deutschland. Sie sagen, ach du meine Güte, was machen wir denn jetzt? Aber ich glaube, Unsicherheit ist das, was uns am wenigsten hilft in dieser Situation. Wie gehst du ganz persönlich in deinem Team damit um?
Vielen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit, heute dein Gast zu sein und danke auch für diese schöne Einstiegsfrage. Ja, wir müssen uns die Frage stellen, was von dem, was wir an Informationen ungefragt erhalten, hat welche Relevanz für unser Tagesgeschäft? Kann ich beeinflussen, was Putin und Trump miteinander besprechen? Nein. Kann ich beeinflussen, welche Auswirkungen das an den Börsen hat? Nein. Also jetzt macht es Sinn, dass ich mich damit beschäftige? Ja. Ich kann mir auch Sorgen machen? Ja. Nur es muss gleichzeitig auch eine Entscheidung geben, die ich dann aus dieser Erkenntnis heraus hoffentlich sehenden Auges treffe. Und ich habe die politische Seite, die geopolitische Seite. Ich sehe, was da an Stapelkrisen seit 2020, seit Corona auf uns einprasselt auf der einen Seite. Und habe auf der anderen Seite eben mein Leben zu führen, meine Familie zu führen, respektive dafür zu sorgen, dass es meiner Familie gut geht, mein Unternehmen in der Verantwortung gut zu führen und konzentriere mich auf das, was ich in der Hand habe. Und das bedeutet in solchen Phasen konkret auch Orientierungsanker zu sein. Ein alter Fahrensmann hat mal zu mir gesagt, es ist wichtig in schwierigen Situationen, Andreas, Blei im Boot zu haben.
Genau.
Ne, das ist vielleicht ein schönes Bild, dass du Kurs hältst, dass du deine Ziele hast und dass du dich selbst beruhigst und dich konzentrierst und fokussierst auf das, was du selbst sozusagen vor Augen und in der Hand hast, was du beeinflussen kannst. Denn wer Sorgen Macht gibt, gibt Sorgen Macht.
So ist das, ja, da hast du recht. Du hast ja ein Prinzip, ich verfolge ja intensiv das, was du so auf LinkedIn postest. Und da gehört zum Beispiel ein Thema dazu, die Jahresreflexion. Das heißt, guck doch einfach mal, was hast du denn in deinem letzten Jahr gemacht, Was war positiv? Was war negativ? Was kannst du darauf anwenden? Wie machst du das? Welche konkreten Hinweise gibst du deinem Team oder Menschen, die fragen, ja, Reflexion, was soll ich denn damit anfangen?
Ja, streng genommen ist, wenn wir unser Leben führen, macht ja Sinn, dass wir das mal ein Stück strukturieren und sagen, was haben wir streng genommen für Leben, die wir in der Verantwortung haben. Für mich sind das drei Hüte. Der eine Hut ist mein persönlicher Hut, ist mein persönliches Leben. Der zweite Hut ist mein Privatleben. Der dritte Hut ist mein Berufsleben. Fangen wir mit dem Persönlichen an. Das Persönliche ist das, was ich selbst sozusagen an Bewegung habe, an Entspannung habe, an Ernährung, an Entgiftung habe. Also Ernährung heißt geistige Ernährung oder körperliche Ernährung, und Entgiftung bedeutet dann, dass ich mich verabschiede von zum Beispiel zu vielen negativen Botschaften, über die wir eingangs gesprochen haben. Möglicherweise auch eine Idee finde, wie ich meine Ernährung so gesund gestalte, dass, ne, Garbage in, Garbage out, da oben weniger Müll reinkommt. Bewegung und Entspannung ist die Frage, wie ich meinen Körper bewege. Wenn ich Bewegung habe, brauche ich Entspannung. Also diesen Vierklang auf der persönlichen Ebene für mich zu klären. Der zweite Punkt, der zweite Bereich ist der Privatbereich. Das ist meine Familie, meine Kinder, sind meine Kumpels, mein Sport, meine Hobbys. Alles das, was ich mache, sozusagen, wo da ein Teil meiner Wurzeln auch sind. Und der berufliche Teil ist eh klar. Es ist mein Unternehmen. Das bin ich als Trainer, als Redner, als auch als wenn du so willst, als Anreger für positives Denken und für Mindset, für Erfolg. Und dann haben wir bezogen auf das Jahr 8.760 Stunden Zeitbudget zur Verfügung. Jedes Jahr, jeder von uns, dasselbe Zeitbudget. Und wenn wir das jetzt teilen durch diese drei Bereiche, dann müssen wir noch den Schlaf abziehen, da wird uns deutlich, wie viele Stunden wir sozusagen zu verplanen haben. Und was viele eben falsch machen, jetzt gehe ich auf deine Frage ein, dass sie ihr Leben leben und dass sie, weiß ich nicht, morgens aufstehen, abends irgendwie nach Hause kommen und dass du so ein Hamsterrad bewegst. Das kennst du ja auch vielleicht auch, dass wir so ein Hamsterrad haben und irgendwie haben wir nicht die Kraft, aus dem Hamsterrad auszusteigen, um uns von oben drauf schauend mal zu fragen, was machen wir da eigentlich? Und dafür ist diese Jahresinspektion geeignet. Wir nennen das Bergtag, dass du so mal 2 Tage einen Termin mit dir selbst machst. Am Anfang des Jahres, gegen Ende des Jahres, und dann mal in der Rückschau guckst, wie ist das letzte Jahr gelaufen? Was hat mir sozusagen gefallen? Was hätte ich noch besser machen können? Und dann planst für das kommende Jahr, was soll sein? Und das finde ich ein schönes Grundkonstrukt, um deinem Leben eine Struktur, Bergtage zu machen, dich rauszunehmen aus deiner Gleichung, mal von oben zu gucken, was du da so tust. Bergetappen zu planen, alle 3 Monate mal zu schauen, ist das, was ich bei diesen Bergtagen für mich verabredet habe, noch realistisch? Bis hin zu einer Tagesinspektion, zu der können wir vielleicht dann später noch kommen. Was kannst du selber tun, um motiviert zu sein? Wie kannst du selber stark sein, um eine Botschaft für andere zu haben? Das finde ich eine gute Idee. Das hat sich für mich und für unsere Kunden und für einen Großteil unserer Trainer sehr bewährt.
Was wir ja immer wieder kennen und erleben, dass die Fitnesscenter am Anfang des Jahres voll sind, weil Leute dann ihre Quasi-Jahresplanung machen. Oh, ich muss abnehmen, ich muss dieses unbedingt. Wir beobachten allerdings in den ersten 4 Wochen, dass der Rückzug aus diesen Fitnesscentern dramatisch ist. Also Leute nehmen sich etwas vor, weil sie es nicht strategisch planen, sondern impulsiv planen. Ich müsste mal, ich sollte mal. Und dann geht das in die Hose. Wie kann man das besser machen, wenn man diese Reflexion gemacht hat, die strategische Planung fürs kommende Jahr? Welche Hinweise und Tipps gibst du Menschen, wie man das besser machen kann?
Also, zunächst einmal, wenn hätte, kommt es habe weg.
Ja.
Weil du also in Konjunktiven formulierst und Vorsätze planst, ich halte nichts von Vorsätzen, für mich sind die Vorsätze gestorben, dann wird das nichts. Im Übrigen, für die Fitnessstudio-Besitzer, für die Inhaber dieser Studioketten, muss sich nichts verändern. Denn aus der Perspektive der Inhaber ist das ein gutes Konzept. Denn die haben im Januar, Februar und im März haben die hohe Zuläufe, du hast es schon gesagt, weil die Menschen eben im neuen Jahr vielleicht mit Blick auf das Gewicht, was sie auf die Waage bringen, auf den Fitnesszustand sagen, es muss jetzt anders, besser werden. Und dann bleibt es bei dieser Entscheidung, die du getroffen hast, und am Ende wird der Monatsbeitrag abgebucht. Und wenn der klein genug ist, ich habe das mit einem Kunden mal zusammen erarbeitet, da ist der Schmerzpunkt ungefähr bei 22, 23 € pro Monat. Wenn der nicht teurer ist als dieser Betrag, dann läuft der einfach weiter und du gehst eben nicht mehr zum Training. Und das Modell der Fitnessstudio-Besitzer, Inhaber oder Besitzer, Geschäftsführer, Inhaber ist, die haben eben eine Aktivitätsquote von nur 10, 15%. Das heißt, wenn die 10.000 Members haben, gehen 1.500 zum Training. Und die anderen, die nicht hingehen, die machen die Preise, wenn du so willst, so günstig für die wenigen, die trainieren. Aber Spaß beiseite. Du hast mich ja gefragt, wie man das anders machen kann, indem man sich eine andere Frage stellt. Und diese Frage muss lauten, will ich das anders haben? Nicht will man das anders haben, sondern will ich das anders haben? Und was genau ist es, was ich will? Und was genau stelle ich mir vor? Und habe ich ein Zielbild? Habe ich eine Vorstellung davon? Und bringe ich es dann hin, meine Veränderung zu planen und mein Ändern auch zu leben? Denn eine Planung zu machen ist das eine. Das Ändern zu leben im Sinne von die Veränderung auch Teil meines Lebens werden zu lassen, ist eine andere. Ist eine Frage der Gewohnheit. Und meine Empfehlung ist, geh einfach zum Training. Um in deinem Bild zu bleiben, nimm dir es vor, entscheide es. Und wenn du dich selbst ernst nimmst, dann gehst du halt hin.
Und es kann ja schon etwas helfen, wenn die Trainingstasche immer gepackt ist.
Zum Beispiel.
Also
Ja,
wenn sie
also,
zum Beispiel
was
gepackt
zum Beispiel hilft, ist so ganz so ein Generaltipp, wenn du dir vornimmst, Sport zu machen, mal angenommen, das ist dein Ding und du planst das und du willst irgendwie, keine Ahnung, ein Ziel, du willst abnehmen, 5 Kilo weniger oder willst fit werden, einen Marathon machen, was auch immer, dass du auf dem Weg zur Arbeit oder auf dem Weg nach Hause das Sportprogramm einplanst. Also wer erst zu Hause ankommt, der kommt wahrscheinlich nicht mehr hoch, sondern du musst dann schon auf dem Weg nach Hause eingekehrt sein. Ich habe es mit meinem jungen Padawan, mit dem Nils, hier so verabredet. Er kommt jeden Morgen von Bochum nach Düsseldorf gefahren. Der tritt hier um 8 Uhr an. Also müsste er um 6:45 im Auto sitzen. Er fährt jetzt schon um 5:30 los, weil er dann von 6:30 bis um 7:30 erstens gegen den Strom fährt und zweitens vor Arbeitsbeginn schon eine Stunde pumpt. Und dann kommt er um 8 hier hin, hat schon trainiert, hat festgestellt, er kommt in einem anderen Zustand. Fährt antizyklisch, kein Stau, hat trainiert, gewinnt an Lebensenergie. Natürlich, der wird ja immer breiter. Wenn der jetzt hier reinkommt, dann muss ich wahrscheinlich ein zweites Licht anstellen, weil es sofort dunkel wird. So breit ist der schon.
Du hast ein ganz, ganz wichtiges Prinzip angesprochen und
Ja,
ich
für junge
erlebe,
Männer ja.
ja, aber was ich auch immer wieder erlebe im Coachings ist, wenn ich die Menschen dann frage nach ihren Herausforderungen, Probleme, dann kommt immer dieser unbekannte Mann. Ja, man hat ja dieses und man soll, und ich frage dann immer, wer ist denn dieser Mann? Ja, ich. Naja, dann würde ich doch ich sagen, ich würde eigentlich Mann sagen, weil die Perspektive Mann ist die von oben, das ist ein ganz anderer. Wenn ich in die Selbstverantwortung gehe, dann bin ich immer in der Ich-Perspektive. Ich kann etwas ändern. Man kann niemals etwas ändern. Und du hast ja auch einige Leitsätze herausgebracht, und zwar zum Thema Leadership. Da geht es ja nicht nur um sich selber führen, sondern es geht um darum, andere zu führen. Und das ist ja wichtiger denn je in unserer Gesellschaft. Clean Leadership. Kannst du uns dazu etwas sagen? Clean Leadership, da gibt es auch 12 Grundsätze, die du erarbeitet hast. Was bedeutet dieses Clean Leadership?
Eine schöne, dankbare Frage. Clean steht für klar, für sauber, für auf das Wesentliche reduziert. Du kannst auch sagen, kein Bullshit. Denn Leadership ist ja was, was nicht monokausal erfolgreich ist. Aber wenn jemand sagt, also Führung geht so und nur so und wenn du so machst, bist du erfolgreich, da würde ich wie bei jedem anderen Trainer, der so monokausale Ansätze hat, immer skeptisch werden. Wie Führung am Ende wirklich funktioniert, kann dir keiner sagen, außer du dir selbst. Das heißt, das erste Prinzip muss sein, dass du authentisch und klar deinen eigenen Werten folgst und das auch zeigst und das auch vorlebst. Ja, das ist also mal Klarheit in der eigenen Sache, Klarheit bezogen auf deine eigenen Ziele, auf deine Werte, das vorlebst. Wir haben übrigens festgestellt, dass in den meisten familiengeführten Unternehmen, und das ist ja ein Großteil unserer wirtschaftlichen Motorenkraft mit über 80% der Arbeitsplätze dadurch gekennzeichnet ist, dass die Werte des Inhabers des Unternehmens deckungsgleich sein müssen mit den Werten der Führungskräfte, die da Verantwortung haben.
Absolut.
Und wenn das nicht passt, dann passen die Führungskräfte nicht zu dem Unternehmer und zu dem Unternehmen. Das hat sich über die Jahre so entwickelt. Das wäre mal der Punkt eins. Der zweite Punkt, dass du schaust, dass du dich, sagen wir mal, mit dem Herzstück der Führung beschäftigst. Das ist für uns ein Vierklang. Ich will es kurz machen und sagen, der hat zu tun mit Bescheidenheit, mit Menschlichkeit, mit Respekt und Humor. Das sind so vier Grundzüge, die wir als Herzstück in der Führung bezeichnen. Und dann der dritte und letzte Punkt ist, Führung hat immer auch was mit Handlungsfähigkeit zu tun. Also ein Handlungsheld sein oder eine Handlungsheldin sein macht in jedem Fall Sinn. Denn wir sind alle Wissensriesen, aber Handlungszwerge. Wenn es dann darum geht, ins Handeln zu kommen, weißt du selber, wird es irgendwie dünn. Wir haben schon eingangs gesagt, wenn der Konjunktiv da mitverwendet wird, oder du hast es eben so schön erklärt, lieber Udo, wenn das Mann zu Teil der Sprache wird, dann ist es, ich sage es jetzt bewusst, mit einem Konjunktiv eigentlich schon vorbei. Goethe hat mal gesagt, rede, dass ich dich sehe, bring die Leute ins Reden und du weißt Bescheid, wie sie ticken. Das sind so die drei Grundsätze, die Clean Leadership ganz gut beschreiben. Und wer mehr darüber wissen will, der mag mal einen Blick in das Buch werfen. Es sind ganz aktuelle, insgesamt 12 Führungsprinzipien, die wir jetzt gefunden haben, die für das Anders stehen.
Sag auch mal den Titel. Heißt es Clean Leadership, dieses
Nee,
Buch?
das Buch heißt Führungsprinzipien steht hinter mir.
Ja, bitte. Führungsprinzipien. Das
Und
Rote. Aha.
die 12 Leitsätze, ich habe eben selber nochmal geguckt, wir
Ja.
nennen das Leitsätze der Clean Leadership, sind 12 Grundsätze. Die drei hauptsächlichen habe ich schon genannt.
Ja, und das ist auch ganz wichtig. Und wir haben ja besondere Herausforderungen in dieser Zeit. Wenn ich mit Unternehmern spreche, dann höre ich immer wieder, sag, Fachkräfte, du findest ja keinen mehr. Ich sage, wieso? Ich sage, es gibt ganz genügend auf dem Markt, die sind nur woanders. Die sind jetzt nicht zurzeit bei dir. Jetzt versuch doch mal, dass du denen so viel Bock darauf machst, in deinem Unternehmen zu arbeiten. Ja, wie soll ich das denn tun? Ja, die haben doch alle keine Lust. Oder guck dir doch die jungen Leute an hier, Work-Life-Balance und so. Und ich höre immer nur dieses Negative. Ich weiß, das ist von Generation zu Generation gewesen. Die Generation, die gerade da auf uns zukommt, das ist alles schlecht, das ist alles blöd. Und dann sage ich, nutz doch mal die Chancen. Wie können wir diese Chancen nutzen der neuen Generation?
Ja, der erste Punkt ist mal, dass wir uns von diesen Allgemeinplätzen verabschieden. Das ist mal der eine Punkt. Also, wenn ich mich erinnere, ich war ja selber mal Gen Z und Gen Y vor wenigen Jahren, ne? Und ich weiß noch genau, wie meine Eltern und meine Großeltern und wie Ältere gesagt haben, mach diese schreckliche Musik aus, die bei Dieter Thomas Heck im ZDF lief oder bei, wie hieß er noch, diese Platte wird ein Hit, mir fällt es gar nicht mehr
Diese Scheibe wird ein Hit,
ein.
diese Scheibe ist ein Hit, aber ich weiß auch nicht mehr, wie der Titel
Ja,
geht.
mir fällt aber, Mel Sandok war das, am
Ah,
Mittwochabend, 19:05 Uhr. Da haben die gesagt, mach doch mal die Musik aus, das kann ja kein Mensch ertragen. In anderen Worten, wahrscheinlich haben schon immer ältere Generationen eher kritisch auf die Jüngeren geguckt. Was ich dir allerdings sagen muss, etwas einschränkend bezogen auf das, was du eingangs formuliert hast. Wir müssen ganz nüchtern mal uns die Zahlen anschauen. Wer heute älter ist als 46, also Udo und Andreas gehören dazu, die haben
Unbedingt.
mit einer Wahrscheinlichkeit von 70, 80% in spätestens 15 Jahren im Berufsleben nichts mehr zu suchen. Das heißt, wir sind klare Auslaufmodelle. Na, müssen wir sagen, wir sind im Spätsommer, im Frühherbst unseres beruflichen Schaffens und sind wahrscheinlich in 15 Jahren nicht mehr aktiv. Während wer heute jünger ist als 46, das sind eben wenige, die sich bewerben können, auch die Berufseinsteiger, auf viele freie Stellen, weil die Zeit der Boomer und der Generation X, Menschen, die ist vom Berufsleben her schnell zu Ende jetzt. Dann gehen viele in Rente und wenige Junge bewerben sich. Das bedeutet, seht ihr doch bei meinen Studenten, Udo, wenn die Jungen weniger sind in der Anzahl und sich bewerben können auf viele freie Stellen, dann können die sich aussuchen, was die machen wollen. Die können sich aussuchen, in welchem Land, in welcher Branche, in welchem Unternehmen, jetzt kommt es, sie wie lange bleiben wollen. Während mein Vater Soldat war und Beamter war und dann in Pension gegangen ist, ich nenne mal so die Generation Silent Generation, die sind schweigend zur Arbeit gelaufen, einmal Siemens, immer Siemens, haben die Jungs heute und die Mädels zwischen 7 und 15 verschiedene Jobs. Warum? Weil sie sich das aussuchen können. Und das führt zu einer Veränderung in der Führung. Nämlich, wenn es so ist, dass die jungen Leute sich aussuchen können, wo sie arbeiten wollen, dann bedeutet das für die Unternehmen, dass sie die Unternehmen sich bei den jungen Leuten bewerben müssen. Also
Absolut.
Employer Branding. Was tust du für dein Image? Wie machst du es, dass die Leute Bock haben, sich bei dir zu bewerben? Teilweise sind die Preise kaputt. Ich erlebe Berufseinsteiger, die von der Uni kommen. Udo, die haben überhaupt keine Erfahrung. Die wollen aus dem Stand hier in Düsseldorf mal 60.000 haben. Und dann wollen sie noch, weiß ich, eine 4-Tage-Woche und nach 2 Jahren müssen sie runterkommen, Sabbatical und so weiter. Das, was du sagst, das erlebe ich schon auch. Es ist nicht grundsätzlich bei allen so. Aber was auffällig ist, Es ist häufiger anzutreffen, nüchtern und statistisch gesehen häufiger dieses Mindset anzutreffen als noch vor 20 Jahren. Und ich glaube, wenn wir zurück wollen in die Erfolgsspur, wir sind in Europa ja Schlusslicht zwischenzeitlich, was die Wirtschaftsleistung angeht, bezogen auf das, was wir leisten können pro Kopf, dann braucht es eine andere Mentalität. Wir brauchen wahrscheinlich die Mentalität der Älteren, die wir in die Köpfe als Mindset der Jüngeren irgendeiner Form nicht, ich will nicht sagen hineinpflanzen, aber die wir zumindest mal zur Diskussion stellen sollten. Denn ich kenne kein Konzept, das erfolgreich ist, wo Leute ständig weniger tun, aber mehr erwarten. Das kann es nicht gehen.
Ja, Andreas, ich gebe dir da völlig recht. Ich glaube, so ein bisschen das Prinzip der Leistung ist in den Hintergrund gedrückt. Also Dinge, die wir uns leisten können, erfordern vorher Leistung, dass wir sie erschaffen haben. Und ich habe manchmal das Gefühl, naja, das kommt ja irgendwie, wir haben KI und ähnlich, das wird schon alles werden. Du hast ein sehr interessantes Interview mit, den kennst du sehr gut persönlich, Christian Lindner gehalten. Die haben es, ich sag mal, leider nicht geschafft in den Bundestag. Dieser Impuls wäre wichtig, wäre wichtig in der Führung, denn hier geht es natürlich auch um das Leistungsprinzip. Nur das, was wir uns erarbeitet haben, das können wir auch verbrauchen. So ein bisschen diese Mentalität hat sich fürchterlich geändert. Wir sagen, nee, wir nehmen erst mal. Geben, das kommt dann automatisch. Ich glaube, da muss ich ein bisschen tun. In der aktuellen wirtschaftlichen Situation, was empfiehlst du Unternehmen? Was können wir tun, um wieder so ein bisschen Motivationsschub zu bekommen, vielleicht ein bisschen mehr auf Leistung zu achten.
Ja, wir können zunächst mal bei uns selbst anfangen. Wenn das jeder tut, ist ja uns allen schon geholfen. Na, und Verantwortung ist der Schlüssel dafür. Und das Gegenteil von Verantwortung ist Projektion. Dinge abgeben heißt, sich zu entscheiden, an der Eingangstür, will ich Gestalter oder Opfer sein. Und die, die Verantwortung abgeben, die geben automatisch die Macht über sich ab. Und wer die Macht abgibt, ist Opfer. Willst du Opfer sein? Keiner will ein Opfer sein. Also musst du überlegen, immer, ich bin verantwortlich für mein eigenes Leben. Das sind meine Eltern nicht verantwortlich, meine Kinder nicht, mein Umfeld nicht, meine Kunden, meine Mitarbeiter nicht, das ist mein eigenes Leben. Und bitte schön, übernimm die Verantwortung. Das ist meine erste Botschaft. Frag dich, was du tun kannst, um stark zu werden. Frag dich, was du tun kannst, um der oder die Beste zu werden, der oder die du sein kannst. Hinsichtlich dessen, was du lernst, was du liest, was du erfährst, was du körperlich dazulernst, wovon du dich verabschiedest. Sei die beste Version deiner selbst. Und das tust du, indem du, während du gehst, dazulernst, Dinge ausprobierst, vielleicht mal scheiterst, ja, hinfällst, wieder aufstehst. Also der erste Schritt ist mal, dass wir bei uns selber anfangen. Der zweite Schritt ist, dass wir dann auf unser Umfeld schauen. Haben wir ein Privatleben, wir haben ein Berufsleben, das haben wir schon eingangs besprochen. Wie kriege ich es hin, dass ich mein privates Umfeld motiviere, ja, empowere, die Leute ermutige, eben nicht freiwillig diesen ganzen negativen Kram sich ständig reinzuziehen, teilweise nicht bestellte negative Nachrichten, die zum Problem schon während der Autofahrt führen, sondern dich zu schützen. Ich empfehle mal ein halbes Jahr lang keine Newsletter zu abonnieren, keine Nachrichten zu schauen, keine Zeitung zu lesen, einfach so eine Art negative Nachrichten-Detox zu machen. Du wirst feststellen, es geht dir viel besser, denn viele von diesen Nachrichten, die uns erreichen, haben für uns keine Relevanz. Ich habe mich letztens unterhalten mit Miriam Meckel, die sagt, wahrscheinlich kann im Verhältnis zu dem, was wir heute erfahren, uns am allermeisten scheißegal sein. Das stimmt auch. Es hat keine Relevanz mit unserem eigenen Universum, also mit unserem eigenen Tun. Und der dritte und letzte Schritt ist, dass wir schauen, das hatte ich eingangs gesagt, dass wir mit dem, was wir tun, ein Stück Orientierungsanker für andere sind. Dass wir Leuchttürme sind, vielleicht sogar, wenn du es mir durchgehen lässt, so eine Art beweisendes Vorbild sind. Wir werden, wenn wir wieder nach vorne kommen wollen, wahrscheinlich alle künftig mehr und intensiver und wirksamer arbeiten müssen, wenn wir das gemeinsam erreichen wollen.
Also, ich kann dir da nur zustimmen. Genau das ist es. Wir sollten uns vielleicht mal ein bisschen Zeit nehmen für diesen Detox. Wir gucken ja in die Zeitung. Naja, wenn die Leute, die noch in die Zeitung gucken, also ich gucke jede Morgen in die Zeitung, weil bei mir ist hier ein Briefkasten drin. Und wir sind immer ganz gespannt. Oh, Trump, was hat er denn heute wieder gemacht? Also die negativen Nachrichten, die saugen wir quasi in uns aus und bieten jeden Morgen die Basis, den Schwamm dafür, auf diesen negativen Nachrichten was aufzubauen. Wenn wir das stoppen, könnte es möglicherweise besser sein. Und das Schöne ist ja bei dir, mit dir kann ich über alles reden. Und das ist ja das Fantastische, weil ich ja weiß, da ist so ein breites Wissen. Ich spreche mal ein Thema an. was natürlich viele und laufend interessiert. Ich habe am vergangenen Donnerstag ein Seminar gehalten über KI. Und zwar, wie man KI, künstliche Intelligenz, im Unternehmen einbauen kann, was es bedeutet. Das war eher ein Anfängerseminar. Wir haben letztes Mal, als wir uns 2021 unterhalten haben, über die Herausforderungen in einer hybriden Welt. Was sind nach deiner Auffassung, deinem Erleben die Herausforderungen, die durch, und natürlich auch die positiven, die durch künstliche Intelligenz im Bereich Führung und Unternehmertum sich auftun?
Ich weiß nicht, wie lange wir Zeit haben für unser
Naja,
Gespräch.
wir können dann abbrechen. Wir können noch einen zweiten Teil dann machen. Das ist
Ich
gar
habe
kein
mir noch
Problem,
eine
aber.
Viertelstunde genommen. Ich will mich mal kurz fassen und sagen, die KI ist gekommen, um zu bleiben. Die künstliche Intelligenz ist so etwas wie, sagen wir mal, die Erfindung des Feuers. Durch das Feuer haben wir Energie und durch die Energie können wir heute hier im Podcast stehen. Und die KI, vor allen Dingen generative KI, entwickelt sich in einer Geschwindigkeit, das können wir Menschen uns mit unserem Gehirn gar nicht vorstellen. Also erster Schritt ist mal, sich dem öffnen und sich mit KI beschäftigen. Also dir die Frage zu stellen, wenn du jetzt Zuhörer bist, Zuschauer bist, wie kannst du mit Hilfe der KI deine Arbeit effizienter, also wirksamer gestalten? Ist es Perplexity statt Google? Ist es Claude statt ChatGPT? Ist es Midjourney statt Agentur? Hast du Gamma statt PowerPoint? Hast du so ein paar Themen bei dir im Einsatz, die dein Leben schon mal schneller machen, die dich wirksamer machen, die dich effizienter machen? Und dann kannst du dich auch dagegen entscheiden, denn wenn du weißt, was du tust, kannst du tun, was du willst. Wenn du es weißt, kannst du es abwählen. Nicht? Wenn du es nicht weißt, dann weißt du ja gar nicht, wie die Blinden von der Farbe, worüber sprichst du. Ich sage dann, umso stärker die KI Einzug hält, desto wichtiger ist die menschliche Intelligenz. Ich sage dir auch, was mein Gegenpol ist. Die KI ist nicht dafür verantwortlich, dass das, was du an Informationen durch die KI angeboten bekommst, auch zu deinem persönlichen Wissen wird. Die Mentalität, mal eben was zu googeln oder mal eben die KI zu fragen und quasi jemand anders das Denken für mich machen zu lassen, bedeutet ja nicht, dass dieser ganze Denkprozess für mich in Fleisch und Blut übergegangen ist. Vielmehr bleibt es technisch. Das heißt, wir leben nicht in einer Wissensgesellschaft, wir leben in einer Informationsgesellschaft, wo Informationen zur Verfügung gestellt werden. Was bleibt auf der Strecke? Die menschliche Intelligenz oder auch die Emotion oder auch die Intuition? Ich gebe dir ein Beispiel, habe ich letztens bei einem Vortrag von Volker Busch gehört. Nehme ich mal in Anleihe auf ihn dieses Beispiel auf. Es gibt eine App, die heißt das perfekte Frühstücksei. Die kannst du dir runterladen und dann kannst du dir überlegen, wenn ich ein 5,5-Minuten-Ei will, wie müssen die Eier aus dem Kühlschrank genommen werden, wann, bleiben die mal eine Minute draußen liegen, dann erst kaltes, dann warmes Wasser und dann weißt du ganz genau, wie lange müssen die kochen, wie müssen die abgeschreckt werden, damit du so ein 5,5-Minuten-Ei hast. Und wenn du das sozusagen nach der Anleitung tust, dann kann es dir gelingen oder nicht. Ich habe gelernt von meiner Mutter, die machte Eier nach Gefühl. Ja, die hat nach Gefühl gekocht. Da hat gesagt, das musst du mit Gefühl machen. Das kann ich natürlich jetzt keinem 18-Jährigen sagen, der noch nie ein Ei gekocht hat. Der kann kein Gefühl dafür haben. Aber wenn du es ein paar Mal gemacht hast, kannst du auf deine Intuition vertrauen. Und das ist mein Gegenpart. Ich sage, künstliche Intelligenz plus menschliche Intelligenz ist die Zukunft. Und der menschliche Intelligenzfaktor ist der emotionale, intuitive Erfahrungswissen-Teil. Den braucht es. KI ist keine Gefahr für Leadership, keine Gefahr für Führung, sondern ein Challenger für Management-Themen. Wie kannst du Prozesse besser machen? Wie kannst du effizienter, wirksamer, schneller werden? Dafür ist die KI gut. Die KI ersetzt nicht den menschlichen, emotionalen Teil. Und das ist ja das, worum es bei Führung geht. Also für mich gehören beide Teile dazu. Und ja, wie kommst du jetzt dahin? Mal bei mir in der Masterclass dabei sein oder in meinem Mentoring-Programm gehen. Ich könnte jetzt jede Menge erzählen, aber ich will das hier
Ja, sag
nicht.
mal ganz kurz, was gibt es da speziell,
Ja, aber
was
es
für die
ist ja kein
Zuhörer?
Verkaufsding. Ich sage
Nee,
nur, wir
macht
haben,
ja nicht.
ich
Ein
sage nur kurz,
Informationsding.
wir haben uns damit be beschäftigt. Das ist genau mein Thema. Und wer mehr dazu wissen will, mag gerne mal auf unsere Webseiten gehen und mir dazu eine E-Mail schreiben oder mich einfach anrufen.
Also Andreas, ich finde, dass genau das ist das Thema, was ich auch immer wieder den Leuten sage, KI niemals ohne KI. Also das heißt, künstliche Intelligenz niemals ohne Kompetenzintelligenz einsetzt. Und die Kompetenzintelligenz, die habe ich. Ich weiß, was ich daraus mache. Ich
Ja.
weiß, was ich in den Prompt hineingebe. Und das ist eine wunderbare Möglichkeit, Ideen zu generieren. Du hast jetzt die intelligente App angesprochen zum Eierkochen. Ich habe so eine intelligente Maschine, die ist toll. Weißt du, da drückst du auf den Knopf und dann sagt dir so nach ungefähr 7 bis 8 Minuten eine sehr angenehme weibliche Stimme: Die weichen Eier sind fertig. Und das funktioniert auch. Das hat wahrscheinlich wenig mit KI zu tun, aber das Gefühl, was es bei mir hinterlässt, ist ein anderes, als wenn ich einen Eierkocher habe, der nur Bing macht. Lieber Andreas, wir könnten stundenlang miteinander reden, aber die Zeit ist begrenzt und die wichtigsten Informationen hast du schon gegeben. Gibt es noch ein, zwei Tipps, die du Menschen im Unternehmertum, beim Leadership mitgeben möchtest? Sag, wenn du nach morgen schaust, dann schaue auf diese Dinge.
Ja, ich bin jetzt nicht für diese generalistischen Tipps zu haben. Das wäre ungefähr genauso, Udo, als wenn
Okay, Tipps aus deine
ich
Person.
dir meine Brille anbiete. Stell mir vor,
Okay,
ich
alles
gebe
klar.
dir meine Brille und sage mal, ist so eine geile Brille, nimm die mal. Ich finde die super. Dann haben wir das Ergebnis, dass ich dich nicht erkenne und du mich auch nicht. Also ich sage es grundsätzlich, wenn du führen willst, dich selbst und dein Leben und dein Umfeld, dann verliebe dich in das, was du erreichen möchtest. Nicht in das, was du vorhast zu erreichen, nicht in deine Ziele, sondern in die Ergebnisse, in die Resultate dessen, was rauskommen soll am Ende. Baue eine Beziehung auf, verlieb dich, sei identifiziert, sei beseelt, sei voller Purpose. Es ist ja nichts anderes als beseelt sein von was. Purpose-driven ist nichts Neues. Du bist beseelt von einer Sache. Die muss nicht unbedingt Geld bedeuten. Die ist das Ergebnis dessen, was du dir vornimmst. Und wenn dir das gelingt, dann schiebt sich dein Weg unter die Füße.
Das ist fantastisch. Lieber Andrea, da gibt es nicht mehr viel zu sagen. Folge deinem Purpose, folge den Wünschen, die deine Ergebnisse auslösen. Und damit sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren Talk, lieber Andreas.
Vielen Dank, lieber Udo, Gast, dass ich heute dein Gast sein durfte.
Den mussten wir noch bringen,
Alles
ne?
klar, der ist so schön einfach.
Erfolg braucht Verantwortung. Der Podcast von und mit Udo Gast. Für Unterstützung und Beratung kontaktieren Sie Udo Gast. Die Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes.